Sie sind bei der Jazz Collection mit Roman Hoschek und wir machen hier während der nächsten Stunde eine Zeitreise. Wir gehen zurück unter anderem bis in die frühen 20er Jahre mit der Blues- und Jazzmusikerin Alberta Hunter.
Down in my heart, there lies a dream of misery. My daddy left and didn't have a word to say.
Es wird also auch mal nostalgisch knistern, hier in den frühen Aufnahmen vor allem. Im Verlauf ihrer Karriere verbessert sich die Aufnahmequalität dann auch merklich. Alberta Hunter, also die Frau der Stunde, ihre Karriere hat ziemlich genau vor 100 Jahren begonnen und hat bis in die 80er Jahre hineingereicht, 60 Jahre also. Und um diese umfangreiche Karriere, das Leben und die Musik von Alberta Hunter zu beleuchten, dafür ist heute hier die Sängerin Anne Nangole hier bei mir im Studio. Anne, schön, bist du hier?
Vielen Dank, darf ich da sein.
Anne, du hast den Bachelor in Jazzgesang am Jazz Campus in Basel gemacht. Mhm. Wie relevant sind eigentlich frühe Jazz- und Bluesmusikerinnen wie beispielsweise Alberta Hunter für Studierende heutzutage?
Sie sollten eigentlich relevante sein. Wir haben sie aber leider geschichtlich nicht so oft thematisiert. Es waren mehr Instrumentalisten, die den Fokus bekommen haben.
Mhm.
Genau.
Der Name Alberta Hunter fällt wahrscheinlich jeweils nicht gleich als erstes, wenn es um die allerbekanntesten Blues-Sängerinnen geht, wie Bessie Smith oder Ma Rainey. Diese Namen wohl schon eher. Ist sie eine Entdeckung für dich?
Sie ist auf jeden Fall eine Entdeckung für mich, vor allem hinsichtlich ihrem unglaublichen Storytelling, was ja ein sehr wichtiger Teil der Blues-Tradition ist. Also es geht ja um das Storytelling. Und ja, ich habe ehrlich gesagt selten eine Sängerin kennengelernt, die so krass einfach das Storytelling im Vordergrund hat. Deswegen ist sie für mich auf jeden Fall eine Entdeckung und auch hinsichtlich ihrer Bühnenpräsenz, ja, ihrem Witz auch humorvoll, ihre Wärme und einfach ihre Lebendigkeit, die sie vermittelt.
Was für eine charismatische Performerin sie ist, das werden wir gleich in der nächsten Stunde hören. Wir hören mal ein erstes Stück hier in der Jazz Collection. Es ist ein Live-Mitschnitt, den Schweizer Radio DRS im November 1982 im Keller des Schauspielhauses Zürich gemacht hat. Im Archiv steht, dass es offenbar ein Gala-Konzert war, womöglich so etwas Vornehmeres, und nichtsdestotrotz heizt Alberta Hunter, die bei dieser Aufnahme wohlgemerkt 87-jährig ist, gleich von Anfang an ein, zusammen mit ihrem Pianisten Gerald Cook und dem Bassisten Vishnu Wood.
Come on up some night, my cat's rocking. You can blow your top, cause everything's free. On the top floor, the third door to the rear. That's where you'll always find me. Stuff is there, the chicks fairly romp with glee. Don't worry about a thing, cause I'm laying it on the line for protection. Kill him, cats down, down to let their conscience be. Ah, come on up, bring your friends. I will start that ball a-rollin'. My cats are rockin'. Come on by and see, come on folks. I said now, keep on up. Some night my castle is rocking. You can blow your top, cause everything's free. On the top floor, the third door to the rear. That's where you'll always find me. Stuff is there, the chicks fairly romp with glee. Don't worry about a thing, cause I'm playing it cool for protection. Tell him cats down, down to let their conscience be. Ah, come on up, bring your friends. I will start that ball rolling. My cats are rocking. Lay it on me, come on, lay it this time. Lay it, lay it. I said, dip on up. Some night my castle is rocking. You can blow your top, cause everything's free.
On the top floor, the third door to the right. That's where you always find me. Stuff is there, the chicks fairly raw with thee. Don't worry about a thing, cause I'm paying the cops for protection. Tell him catch down, down to let their conscience be. Ah, oh, come on up, anytime. How we start that ball rolling. My castle's rocking, my joint is jumping, my pet is popping. Come on by, see. Yeah, thank you.
Großer Applaus des Zürcher Publikums für Alberta Hunter mit einer fulminanten Nummer My Castle's Rockin' im November 1982 im Zürcher Schauspielhaus Keller. Anne Nangole, das swingt ganz schön, findest du auch?
Auf jeden Fall, ja. Es groovt richtig.
Auch ohne Schlagzeug, wohl gemerkt,
ja,
oder?
Krass. Mhm. Ja, nur mit Bass und Klavier.
Nur mit Bass und Klavier. Und sie swingt ja eben auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es extrem eindrücklich, wie sie rhythmisch phrasiert, wie sie ihre Stimme einsetzt. Und eigentlich fehlt einem das Schlagzeug nicht einmal wirklich, wenn man jetzt diesem Trio zuhört. Das finde ich sehr bemerkenswert.
Alberta Hunter ist hier im Jahr 1982 bereits 87-jährig. Geboren wird sie am 1. April 1895, also vor 130 Jahren in Memphis, Tennessee. Musik spielt in ihrem Zuhause eine Nebenrolle. Ihre Mutter arbeitet als Dienstmädchen, ihr Vater ist Schaffner. Ihn hat Alberta Hunter offenbar nie kennengelernt. Mit 11 oder 12, je nach Quelle, jedenfalls sehr früh, zieht Alberta Hunter bereits aus und geht nach Chicago, weil sie eine schwierige Kindheit hat, aber vor allem auch, weil sie Sängerin werden will. Was sehr darauf hinweist, wie selbstsicher sie auch schon in diesem Alter ist.
Es klingt danach, als ob sie schon sehr früh sehr selbstständig sein musste, um ja, sich dort irgendwie ein Leben aufbauen zu können. Sie hat von einer Lehrerin mitbekommen, dass die Sängerinnen in Chicago $6 pro Woche verdienen könnten, und sie wollte dem selbst nachgehen und geht dann in die Southside von Chicago, wo sie zuerst als Küchenhilfe arbeitet, und in der Nacht schleicht sie sich sozusagen raus und versucht, die Orte zu finden, wo die Sängerinnen eben diese $6 pro Woche verdienen.
Ihre Mutter, die folgt ihr nach Chicago, was ja auch speziell ist, es ist irgendwie wie ein Rollentausch.
Mhm, stimmt, ja. Man, ja, genau, also ihre Mutter kommt dann später, als sie ein bisschen mehr Erfolg hat mit ihrer Musik und so finanziell einfach besser gestellt ist, sorgt sie jetzt für ihre Mutter und nicht umgekehrt.
Chicago, eine Großstadt, das muss ein hartes Pflaster gewesen sein. Eine harte Zeit auch, Rassismus, Gewalt, Sexismus. Kannst du irgendwie dir vorstellen, wie sie sich da durchgeschlagen hat, wie sie sich gefühlt hat?
Also ich würde Alberta Hunter auch als Überlebenskünstlerin bezeichnen. Ich denke schon, dass das extrem viel mit einem Menschen macht, wenn man eben tagtäglich mit Rassismus und Sexismus konfrontiert ist und dann auch noch in armen Verhältnissen aufwächst, so wie es bei ihr der Fall war. Im Buch, das ich über sie gelesen habe, wird auch gesagt, dass sie als Kind von einem Schulleiter belästigt wurde. Also das war sicher auch ein Thema. Und in Chicago ist sie ja dann auch unter SexarbeiterInnen, also als junges Mädchen. Sie macht dort aber gute Erfahrungen. Wahrscheinlich hat sie dort auch ein bisschen so den Jungbonus. Und die SexarbeiterInnen bringen ihr Kleidung und Essen und beschützen sie auch und animieren die Kundschaft, ihr Geld zu geben für ihre Performances.
Sie tritt nämlich in diesen Bordellen auf.
Genau, genau.
Das sind ihre ersten Bühnenerfahrungen.
Ja, genau.
Sie arbeitet sich dann Schritt für Schritt vor. Mit der Zeit spielt sie, singt sie auf besseren Bühnen, unter anderem im Dreamland Café ab 1917. Was ist das für ein Laden?
so wie ich das jetzt recherchiert habe, war das so ein Hotspot in der Southside von Chicago für all diese neu aufkommenden Jazz-Pioniere. Es gab dann auch einige, die aus New Orleans gekommen sind. Und unter anderem trifft sie dort auch King Oliver's Creole Jazz Band zusammen mit Louis Armstrong und Lil Hardin Armstrong. Und Lil Hardin Armstrong wird dann auch eine von ihren langjährigen Freundinnen. Also sicher ein sehr wichtiger Spot für die Musikszene in Chicago.
1921 zieht es sie dann nach New York und dort entstehen die ersten Aufnahmen von Alberta Hunter. Ein Stück, das sie aufnimmt, das ist eines der wichtigsten, gleich zu Beginn ihrer Karriere, der Downhearted Blues. Wir reden gleich im Anschluss darüber, warum dieser Song so wichtig ist, aber vielleicht zuerst, worum geht es im Downhearted Blues?
Also der Downhearted Blues ist eigentlich eine Auseinandersetzung mit einer Liebe, die Vergangenheit ist. Und aber auch eine ehrliche, authentische Auseinandersetzung mit der Liebe. Nicht so ein um den heißen Brei herumreden, sondern sehr direkt und ja, sehr auch aus einer weiblichen Perspektive. Sie hat diesen Song zusammen mit Lovie Austin geschrieben und viele ihrer sonstigen Songs, die sie singt, sind von Männern geschrieben, teils auch weißen Männern. Und ich finde es eigentlich noch einen sehr, sehr schönen Kontrast zu den sonstigen Songs, die sie singt, die sehr irgendwie diese männliche Perspektive auf das Thema Liebe aufzeigen.
Downhearted Blues von und mit Alberta Hunter. Im Sommer 1922 ist diese Aufnahme entstanden. Und ich habe es auch schon vorausgeschickt, der Downhearted Blues ist eines der wichtigsten Stücke von Alberta Hunter, weil nämlich Bessie Smith, die berühmte Blues-Sängerin, mit diesem Stück 1923 ihren Durchbruch geschafft hat. Bessie Smith wird mit diesem Stück auf einen Schlag unheimlich berühmt, Alberta Hunter nicht, obwohl sie das Stück geschrieben hat. Anne Angole, das ist ja irgendwie recht unfair.
Ja, ich finde das auch sehr unfair, aber leider ist das einfach Teil der Realität als Musikerin. Wir haben ganz viele andere Musikschaffende, Komponierende, die in dem Sinne nie die Credits bekommen haben für die Songs, die sie geschrieben haben. Warum speziell jetzt Bessie Smith diese Bekanntheit irgendwie erlangt hat durch diesen Tune und Alberta Hunter nicht, kann ich nicht genau beantworten. Oftmals hängt es auch mit Glück zusammen. Man kennt die richtigen Leute, man ist zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Weiß ich jetzt nicht. Ich finde jetzt auch nicht, dass die Version von Bessie Smith irgendwie besonders viel aufregender oder besser ist als die von Alberta Hunter, deswegen ja.
Wenn du die zwei Stimmen vergleichst, vielleicht kann das den Unterschied gemacht haben.
Mhm. Ich finde tatsächlich, dass sie beide sehr ähnlich klingen in den Aufnahmen. Bessie Smith hat vielleicht noch ein bisschen mehr Druck.
Was für eine Qualität hat denn Alberta Hunters Stimme? Ich finde sie, man hört ihr an, sie ist jung, sie ist eine helle Stimme, ein Merkmal. Das Blues ist ja oft, dass es so etwas Erdiges hat. Was macht Alberta Hunters Stimme trotzdem bluesy in deinen Ohren?
Für mich ist es bei ihr wirklich einfach das Storytelling und wie sie ihre Stimme rhythmisch einsetzt. Für mich sind das so die zwei Hauptmerkmale ihrer Stimme. Bei ihr geht es nicht darum, irgendwie Stimmgymnastik zu machen, um zu zeigen, wie virtuos oder musikalisch das sie ist, sondern bei ihr reicht es eigentlich, wenn sie einfach eine ehrliche Geschichte erzählt.
Hören wir ein weiteres Stück, If You Want to Keep Your Daddy Home. An was kannst du für dieses Stück noch vorausschicken?
Ja, dieses Stück ist jetzt eher aus der männlichen Perspektive geschrieben. Also es geht um häusliche Gewalt. Es geht um, in Anführungs- und Schlusszeichen, Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau und den Umgang mit diesem Leid.
Let him know just who is who. If you're up feeling
If You Want to Keep Your Daddy Home, aufgenommen in New York im Februar 1923 zusammen mit den Memphis Five, mit Trompete, Posaune, Klarinette, Piano und Schlagzeug. Und wir hören gleich eine nächste Nummer mit einer ähnlichen Instrumentation, nur dass Alberta Hunter hier zwei große Namen in der Band hat, nämlich Louis Armstrong und Sidney Bechet. Nobody Knows the Way I Feel This Morning. Nobody knows the way I feel this morning. Alberta Hunter hat diese Aufnahme unter einem Pseudonym herausgegeben, Josephine Beattie with the Red Onion Jazz Babies heißt die Band. Und ich habe es schon erwähnt, Louis Armstrong und Sidney Bechet sind hier mit dabei und auch die Pianistin Lil Hardin Armstrong, die du schon erwähnt hast. Das war die Frau von Louis Armstrong. Was ist entscheidend, wenn man als noch nicht so großer Name trotzdem solch gute Musikerinnen und Musiker in die Band holen will? Wie macht man das am besten?
Ich denke, das macht man am besten, indem man selber einfach auch so gut ist. Und sie ist einfach eine extrem warmherzige Person, auch sehr humorvoll. Und ich kann mir vorstellen, dass es unglaublich Spaß gemacht haben muss, mit ihr Aufnahmen zu machen.
Eine weitere wichtige Hausnummer ist auch der Musiker, der als nächstes Alberta Hunter begleitet, und zwar ist das der Pianist Fats Waller, der ja auch bekannt ist als Organist. Wir spielen hier den Beale Street Blues. Thank you.
place I know. I'd rather be there than any place I know. It's gonna take that surgeon all to make me go. I'm going down to the river, maybe by and by. I'm going down to the river, and here's my reason why. 'Cause that river's wet, your street done gone dry.
Wir sind im Jahr 1927 und das ist der Organist Fats Waller im Duo mit der Sängerin Alberta Hunter hier in der Jazz Collection zu Alberta Hunter. Man bezeichnet Alberta Hunter vordergründig als Bluesmusikerin, aber man hört auch schon viel anderes, viel Jazz auch, Gospel finde ich. Wir kommen auch gleich darauf, dass sie eine Musical-Sängerin geworden ist ab 1930. In so einem Bühnenstück ist man ja auch Teil eines großen Teams. Es scheint, als ob Alberta Hunter irgendwie auch kein Ego-Problem hat, also dass sie wirklich eine Teamplayerin sein kann und daran auch Freude hat.
Mhm, ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und was mir bei ihr auch immer wieder auffällt, ich habe das Gefühl, bei ihr steht die Musik einfach wirklich im Vordergrund. Es geht ihr um den musikalischen Ausdruck in all ihren unterschiedlichen Facetten, sei das jetzt eben beim Broadway oder sei das beim Varieté, Cabaret hat sie ja auch gemacht, sei das eben jetzt Motion Pictures oder einfach ja als Alberta Hunter auf der Bühne.
Im Rahmen dieser Musical-Shows, aber auch eben unter eigenem Namen reist Alberta Hunter immer wieder nach Europa. Und als nächstes auf unserer Liste haben wir ein Stück, das in London aufgenommen wurde im Jahr 1934, Two Cigarettes in the Dark. An was gibst du uns hier noch mit?
Ich denke, es ist einfach spannend, hier sie auch in diesem Orchester-Kontext zu hören. Es ist schon fast so ein bisschen Populärmusik auch, vielleicht ein bisschen kitschig auch, aber ja, schön, schön gemacht.
In the dark, he strikes a match till the spark clearly traces one face is my sweetheart. Two silhouettes in a room almost obscured by the gloom. I was so close, yet so far apart. It happened that I stumbled in upon their rendezvous. I heard my sweetheart whispering, I love you, you know that I do. Two cigarettes in the dark, gone is the flame and the spark, leaving just regrets and two cigarettes in the dark.
Elegant. Alberta Hunter im Jahr 1934 bei einem Auftritt im Dorchester Hotel in London, untermalt von Streichern und Bläsern. Alberta Hunter pendelt in den Folgejahren immer wieder nach Europa. In Paris wirkt sie in Cabaret-Shows mit, in England spielt sie in Filmen. Aber sie tritt auch in anderen Ländern auf, und zwar, weil sie 1945 einer Institution beitritt mit dem Namen USO, welche US-Militärtruppen im Ausland unterhaltet während dem Krieg mit Bühnenshows. Da gibt es also eine eigene Unterhaltungsindustrie innerhalb des Militärs Und trotzdem ist das vielleicht nicht ganz das, was sich eine erfolgsverwöhnte Sängerin wünschen würde, aber Alberta Hunter scheint ja auch da irgendwie nicht einen Zacken aus der Krone zu fallen.
Ich denke, auch hier ist wieder eine Frage der eigenen Existenzsicherung. Sie hat da versucht, jegliche Möglichkeiten auszuschöpfen, um einfach ja als Künstlerin sich über Wasser zu halten. Und von dem, was ich recherchiert habe, hat sie auch da wieder irgendwie den Fokus versucht, aufs Positive zu lenken. Sie hat diese Reisen eben in die Kriegsgebiete in dem Sinne auch wieder genutzt, um einfach mehr über das Leben zu erfahren. Und ich finde, das zeugt einfach wieder von ihrer unglaublichen Positivität und diese Begeisterungsfähigkeit fürs Leben.
Dann gibt's aber eine Zäsur in ihrem Leben, nämlich 1954 stirbt ihre Mutter. Welche Rolle hat ihre Mutter? Wir haben sie am Anfang erwähnt. Es scheint, als wäre sie da ja irgendwie während Jahren eigentlich nicht mehr im Bild gewesen.
Interessanterweise hatte Alberta als Kind nicht die beste Beziehung zu ihrer Mutter. Und ja, ich finde es noch interessant, wie die Beziehung sich verändert über die Jahre und dass ihre Mutter dann doch eine so wichtige Bezugsperson für sie wird.
Dieser Tod löst ja wirklich viel aus, auch karrieremäßig. Sie zieht sich völlig zurück vom Musikgeschäft ab 1955.
Genau, irgendwie war dann eben dieser Schicksalsschlag so einschneidend für sie, dass sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben wieder irgendwie neu für sich organisieren musste. Und sie entscheidet sich ja dann auch, eine Ausbildung als Krankenpflegerin zu starten. Und ich denke auch da irgendwie wieder so diese Auseinandersetzung auch mit dem Tod, weil sie ja Menschen pflegen möchte, die wahrscheinlich auch auf dem Weg in den Tod sind, oder einfach diese Auseinandersetzung mit dem Leben so direkt. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das mit dem Tod ihrer Mutter zusammenhängt.
In der Pflege arbeitet Alberta Hunter insgesamt 20 Jahre. Sie hält lustigerweise ihre Karriere da geheim. Also sie erzählt das nicht, dass sie eigentlich eine ziemlich bekannte Sängerin ist. Mhm. Vielleicht einfach auch, weil es nicht so im Vordergrund steht? Oder wie deutest du das?
Ja, ich würde sagen, dass bei ihr einfach wirklich das, was sie macht, steht im Vordergrund. Und es geht ihr weniger darum, wer sie in diesem Kontext ist, sondern mehr, was sie in diesem Kontext geben kann. Und sich auch zu erlauben, dass man eben nicht nur Musikerin ist, sondern dass man auch andere Anteile von sich kennenlernen möchte und auch sich nicht nur über die Musik definiert.
Nur ganz selten macht Alberta Hunter etwas Musikalisches, zum Beispiel 1961 mit der Blues-Pianistin, Komponistin, Arrangeurin Lovey Austin, die du ganz am Anfang der Sendung schon erwähnt hast. Ja. Da macht sie einen Auftritt mit ihr, der schließlich auch als Live-Album herauskommt unter dem Titel Chicago, The Living Legends. Lovey Austin ist eine wichtige Figur für Alberta Hunters Leben, wie auch Lil Armstrong, zwei Musikerinnen, Instrumentalistinnen und vielleicht eben auch Leidensgenossinnen irgendwie so in dieser männerdominierten Jazz- und Blueswelt.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die sich gegenseitig Halt gegeben haben, nicht nur als Frauen, die in der Musikbranche tätig sind, sondern eben auch als Komponistinnen. Sie haben sich gegenseitig unterstützt und natürlich auch als zwei schwarze Frauen in einer rassistischen Gesellschaft.
Wir hören das Stück «Streets Paved with Gold». Wofür steht dieses Stück?
Also als ich das ganze Album gehört habe, in dem dieses Stück auch vorkommt, ist mir irgendwie immer wieder Albertas Mutter in den Sinn gekommen und dann auch wieder so diese Brücke zu schlagen zu ihrer Kindheit, wo sie ja auch in der Kirche viel verbracht hat mit ihrer Großmutter. Und es hat für mich so etwas, ja, schon... ja, sehr spirituelles, religiöses, und knüpft in dem Sinne ein bisschen an ihre Kindheit an, aber auch die Verarbeitung wahrscheinlich mit dem Tod ihrer Mutter. Das ist jetzt meine freie Interpretation, aber ja.
There
a city called heaven, with streets paved with gold. It's a land of enchantment and riches untold. There's a beautiful mansion where tired, weary souls can rest from their labor and never grow old. In that city called heaven, salvation is free, free to all of God's children, to you, even me. And there's life everlasting for the faithful, I'm told, in that city called heaven, with its streets paved with gold. In that city called heaven, salvation is free. It was paid for on Calvary for you and for me. And there's life everlasting for the faithful, I'm told, in that city called heaven, with its streets all paved with gold.
Streets Paved with Gold, Alberta Hunter zusammen mit Lovie Austin's Blues Serenaders im Jahr 1961. Nach diesem Ausflug auf die Bühne geht es für Alberta Hunter wieder zurück zu ihren Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus, bei denen sie offenbar auch sehr beliebt ist als Pflegerin. Das scheint sie auch extrem zu erfüllen, sagt sie in mehreren Interviews, die man von ihr finden kann. Und sie hat auch viel länger gearbeitet, als sie eigentlich musste. Hast du das auch so gelesen, Ann?
Ja, genau. Also es ist sehr lustig auch, sie macht sich in dem Sinne, um die Ausbildung als Krankenpflegerin anfangen zu können, macht sie sich 12 Jahre jünger, schummelt sich sozusagen in die Ausbildung, und als sie dann 65 Jahre alt ist, verlängert sie nochmal um 5 Jahre, also sie hätte dann eigentlich schon in die Pension gehen müssen. Und mit 70 wird sie dann gezwungen sogar, sich pensionieren zu lassen, obwohl sie eigentlich bereits 82 Jahre alt ist. Also ich finde, es zeugt einfach wieder von einer extrem krassen Lebensenergie und ja, irgendwie wirklich nützlich sein zu wollen, mhm, für diese Menschen.
Im Spital wird sie dann 1977 ordnungsgemäß pensioniert, muss sich irgendwie überlegen dann, was sie macht, weil sie ist ja immer noch sehr vital, und sie gibt ihr Comeback als Sängerin.
Genau, einer von ihren alten Produzenten kommt nochmal auf sie zu und überzeugt sie, nochmal eine Performance zu geben, und dann das eine führt ins andere und sie ist wieder über Nacht eine Sensation und hat dann auch wieder bis zu 15 Auftritte pro Woche. Sie geht wieder auf Tour in Brasilien, in Europa, und ist eigentlich da wieder voll in der zweiten Blütezeit sozusagen von ihrer Karriere.
Verändert sich musikalisch etwas bei ihr?
Ich finde, sie kommt nach ihrem Comeback mehr zu sich selbst. Man kann nachvollziehen, weshalb sie die Stücke singt. Und früher war das mehr so eben diese Sessions. Sie war noch sehr jung und es ging mehr darum, irgendwie Möglichkeiten zu bekommen als Sängerin.
Passend zu diesem Comeback kommt ein Album heraus, das gleichzeitig ein Filmsoundtrack ist, mit dem Titel «Remember My Name». Wir hören daraus das Titelstück an. Was bekommen wir in «Remember My Name»?
«Remember My Name» ist eigentlich wie eine Hommage an sie selbst. Sie verarbeitet eigentlich damit so die ganzen Hürden, die sie in ihrem Leben überqueren musste. Und ja, in dem Sinne, erinnert euch an mich, wie der Titel das schon sagt.
When I woke up this morning, tears were rolling down my face. When I woke up this morning, Lord, tears were rolling down my face. I dreamed the man that I love has another lover in my place. You forgot, you said you loved me. Ooh, swore you'd never cause me pain. Yes, you forgot, you said you loved me. Swore you'd never cause me pain. While you're forgetting, baby, remember my name. If you've tried and failed at trying, feel you played a losing game. Yes, you've tried and failed at trying, feel you played a losing game. If you need a friend to call on, yes, remember my name. If you're at the end of your journey, weary and worn and nothing seems the same, at the end of your journey, weary, worn, and nothing seems the same. You're not alone, my love's eternal. Ooh, remember my name. I've been slid way down, ah yes, ah, but I slow drag up again. Yes, I've been slid way down. I'm gonna slow drag up again. Ah, when that big day arrives, brother, remember my name.
Remember My Name von und mit Alberta Hunter. Und wir haben hier im Studio gerade gelacht, wie von Stück zu Stück die Stimme tiefer sinkt.
Ja, es ist spannend.
Mit dem Alter.
Ja, mit dem Alter. Ich denke, es ist vor allem auf das Alter zurückzuführen. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt stimmtechnisch zu erklären ist, warum das mit dem Alter immer wie tiefer wird. Vielleicht hat es auch mit dieser längeren Pause zu tun, diesen 20 Jahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich dann auch mit weniger Übung, wenn man weniger drin ist, dass man dann einfach auch ein bisschen an Range sicher auch verliert, wenn man die Höhen in dem Sinn nicht mehr trainiert.
In dieser Band, die wir gerade gehört haben, spielt nebst anderen auch der Pianist Gerald Cook. Und er wird ja ein musikalischer Wegbegleiter von Alberta Hunter und irgendwie auch eine Art sehr naher Vertrauter. Wenn man sie so erlebt in Live-Konzerten, in Interviews, ist er auch immer so im Hintergrund, so etwas sehr Symbiotisches, diese zwei.
Ja, sind sehr süß, die zwei. Ich habe das Gefühl, so von der Dynamik irgendwie auch so ein bisschen wie ein Sohn, irgendwie ist mir das so ein bisschen so vorgekommen. Im Vorgespräch hast du ja auch gesagt, er ist so wie eine Gedächtnisstütze für sie, auch auf der Bühne. Und ja, ich finde es extrem schön, wie er sie begleitet. Er arrangiert ja auch viele ihrer Stücke. Und er spielt auch bei den vier letzten Alben mit und ja, ist ein treuer Wegbegleiter, ist immer mit ihr on Tour, immer mit ihr auf der Bühne.
Wir haben schon viel über Alberta Hunters Karriere und ihr Leben gesprochen, auch über sie als Menschen. Was ich doch gerne zum Thema machen würde, wären die Lyrics, ihre Texte. Was zeichnet sie eigentlich grundsätzlich aus als Textschreiberin?
Ich würde sagen, ihre unerbittliche Ehrlichkeit und Authentizität in ihren Texten, auch diese Direktheit und Dinge einfach auch aufzuschreiben, direkt rauszusagen.
Dass ich spezifisch an dieser Stelle in der Sendung nochmals über die Texte reden will, ist wegen dem nächsten Stück. Der Text von «My Handyman Ain't Handy No More» strotzt nur so von sexuellen Anspielungen. Er beschreibt auf sehr doppeldeutige Art und Weise, welche sexuellen Bedürfnisse ihr Mann befriedigt hat. Und jetzt da Alberta Hunter ja in jungen Jahren Missbrauch erlebt und das auch in den Texten thematisiert hat, wie deutest du jetzt das? Das ist ja wie eine Umkehrung.
Ja, ich deute es in dem Sinne, dass sie diesen Text einfach so zur Selbstermächtigung benutzt und ja, sich selber in die Position stellt von der Person, die sagt, wie mit ihr umzugehen ist und nicht anders. Und ich finde es auch sehr cool, dass sie in ihrem Alter noch irgendwie auch so sich auch getraut, irgendwie ja, sich noch als sexuellen Menschen auch zu präsentieren nach außen. Und ich finde auch, dass es ein schöner Kontrast ist zu ihren früherigen Aufnahmen aus den 20er Jahren, wo ja eben diese männliche Perspektive sehr stark im Fokus steht und dass sie das jetzt irgendwie aufs Alter nochmal umdreht, finde ich super cool.
Hören wir uns das an. My handyman ain't no handy no more.
Now whoever said a good man was hard to find, positively, absolutely sure was blind. 'Cause I've just found the best man that ever was, and here's just a few of the things that he does. Ow! He shakes my ashes, greases my griddle, churns my butter, and he strokes my fiddle. Oh, my man is such a handyman. Now he threads my needle and he creams my wheat, heats my heater, and he chops my meat. He's a mess. My man is such a handyman. I don't care if you believe it or not, he's a mighty nice man to have around. 'Cause when my furnace gets too hot, he's right there to turn my damper down. For everything, that man of mine's got a scheme, and honey, it's amazing the way he handles my machine. My man is such a handyman. Oh, that man is a mess. Ow. He flaps my flapjacks, cleans off the table, feeds the horses in my stable. My man is such a handyman. And do you know, sometimes he's up way before dawn, busy cleaning the rough edges off my lawn. My man is such a handyman. Now he never has a single word to say while he's working hard, poor soul. And I'd give anything if you could see the way he handles my front yard. Ow. Now my ice never gets a chance to melt away, 'cause he sees that I get a nice fresh piece every day. My man is such a handyman.
Eine schlüpfrige Geschichte, My Handyman Ain't No Handy No More. Alberta Hunter im Jahr 1978. Erschienen ist dieses Stück 1980 auf dem Album Amtrak Blues, mit dem Alberta Hunter in hohem Alter, nämlich mit 85, nämlich nochmals ein wichtiges künstlerisches Statement setzt und mit dem sie auch einen wichtigen Preis gewonnen hat, nämlich den WC Handy Award in der Kategorie Beste traditionelle Blueskünstlerin. Und auch wenn sie mit Amtrak Blues einen Erfolg feiert, es scheint, als ob sie sich auf der Bühne bei Auftritten irgendwie doch am wohlsten fühlt im Spätherbst ihrer Karriere an Nangole.
Ja, also einige behaupten ja auch oder sagen auch, dass ihre aufgenommenen Stücke nur eine schwache Imitation davon sind, wie sie als Live-Performerin rübergekommen ist. Und ja, ich finde, das kommt sehr, sehr gut raus, auch wenn man diese Live-Aufnahmen hört. Einfach die Art und Weise, wie sie mit dem Publikum interagiert und einfach so viel Humor und so viel Witz und einfach diese Präsenz, diese Ausstrahlung, das kann man einfach nicht über Studioaufnahmen alleine erleben.
Alberta Hunter stirbt im Alter von 89 Jahren am 17. Oktober 1984 in New York. Sie war bis kurz vor ihrem Tod noch live auf der Bühne. Ja. Wir kommen zum Schluss der Sendung. Zeit nochmal so wie raus zu zoomen und diese lange Karriere und das Leben von Alberta Hunter irgendwie einzuordnen.
Ja, also ich finde es extrem faszinierend und auch berührend, wie sie sich eigentlich eine Karriere über die Zeitspanne vom ganzen, fast ganzen 20. Jahrhundert aufgebaut hat und dass ihre Karriere so vielen kulturellen, soziopolitischen Veränderungen standgehalten hat. Also eben, wir haben es vorhin schon gehört, der Zweite Weltkrieg, der Erste Weltkrieg natürlich auch, die Bürgerrechtsbewegungen in den USA, die Frauenrechtsbewegungen, die Unabhängigkeitsbewegungen der Kolonien. Also so viel ist soziopolitisch, kulturell passiert und sie jetzt trotzdem geschafft, ihre Karriere irgendwie immer wieder aufs Neue aufzugleisen und Wege zu finden, wie sie sich als Künstlerin ausdrückt. Und ich finde, das alleine ist schon ein extremer Akt.
Ja, danke, dass du dich so eingearbeitet hast in dieses Thema. Ja. Danke, warst du dabei hier in der Jazz Collection zu Alberta Hunter. Mein Name ist Roman Hoschek. Und das letzte Stück der Sendung ist nochmals ein Live-Stück im Trio mit Gerald Cook am Piano und Jimmy Lewis am Bass. Was gibt's uns noch mit für dieses letzte Stück? The Love I Have For You, was ja irgendwie auch wieder ein sehr sinnbildlicher Titel ist für ihr Leben.
Ich finde auch, dieses Stück drückt irgendwie so diese Liebe, die sie hatte fürs Leben, wunderbar aus und auch die Liebe und die Wärme, die sie ihren ZuhörerInnen immer mitgeben wollte und ja, irgendwie so im Reinen mit sich und mit dem Leben, finde ich, ja.
The title of the song is The Love I Have For You, voila. I never fret or worry, and no time am I blue. I spend my days rejoicing because of the love that I have for you. The love I have for you makes my burdens light. The love I have for you makes my blue days bright. Asleep or awake, dear, your face I see. The sunshine of your smile is a guide for me. The love I have for you within my heart. The love I have for you is a thing set apart. You can search and search again, from end to end, through and through, you'll never find a love like the love I have for you. Is a thing set apart. You can search the universe, but my dear, if you do, you'll never find a love like the love I have for you.
Die Nachrichten von SRF um 10 mit Patrick Walter. Der Fall Le Pen bewegt Frankreich. Ein Urteil darüber, ob sie allenfalls doch bei den nächsten Präsidentschaftswahlen antreten darf, soll noch rechtzeitig gefällt werden. Und Waffenexporte bewegen die Schweizer Politik. Die zuständige Kommission des Ständerats will es einfacher machen, Kriegsmaterial an andere Länder zu verkaufen. Ein erster Blick aufs Wetter von morgen. Im Norden ziemlich sonnig, mit mäßiger Brise. Im Süden wird es wechselnd bewölkt. Wir beginnen in Frankreich. Die Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen darf seit gestern nicht mehr für politische Ämter kandidieren, nach einer Verurteilung wegen Veruntreuung. Ob es dabei bleibt, will das zuständige Berufungsgericht nun möglichst rasch entscheiden, noch vor den nächsten Präsidentschaftswahlen. Aus Paris berichtet Kai Rienecker von der ARD.
Das zuständige Berufungsgericht in Paris hat den Eingang von mehreren Revisionsanträgen zum Urteil gegen Marine Le Pen bestätigt. Der Fall werde in einer Frist geprüft, die es möglich machen sollte, eine Entscheidung schon im Sommer nächsten Jahres zu fällen, so das Berufungsgericht. Das würde bedeuten, dass das Urteil in diesem zweiten Prozess gegen Le Pen etwa ein halbes Jahr vor der geplanten nächsten Präsidentschaftswahl in Frankreich bekannt wäre. Die Wahl findet regulär im Frühjahr 2027 statt. Bislang sieht es so aus, als wolle der französische Präsident Macron sein Mandat auf jeden Fall bis dahin fortführen, obwohl seine Parteienformation keine eigene Mehrheit im Parlament besitzt. Macron kann auch nicht wiedergewählt werden. Voraussetzung dafür, dass seine politische Gegnerin Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl 2027 doch noch antreten kann, wäre, dass das Berufungsgericht anders entscheidet als die Richter in erster Instanz. Die rechtspopulistische Politikerin ist am Montag verurteilt worden, weil sie Gelder des Europäischen Parlaments für eigene Parteizwecke veruntreut hat. Neben einer vierjährigen Haftstrafe, zur Hälfte auf Bewährung, und einer Geldstrafe darf Le Pen mit sofortiger Wirkung 5 Jahre nicht bei Wahlen antreten.
In der Nacht hat das chinesische Militär eine Übung rund um die Insel Taiwan gestartet. Nun haben die USA ihre Unterstützung für Taiwan bekräftigt. Das Weiße Haus teilte mit, man widersetze sich jedem einseitigen Versuch, den Status quo von Taiwan durch Gewalt oder Zwang zu ändern. China hat erklärt, die Übung sei eine Warnung an die